Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Text, der uns heute zur Predigt aufgegeben ist, schließt unmittelbar an das Evangelium, das wir eben gehört haben. Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas im 24. Kapitel. Als die Jünger von ihm redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, bei uns um die Ecke liegt der Volkspark Humboldthain. Wenn ich ihn von Südwesten her betrete, dort, wo die Grenzstraße auf den Parkeingang trifft, komme ich nach ein paar Schritten an einem Rasenstück vorbei. Vielleicht so groß wie ein Handballfeld. Betreten verboten steht auf einem Schild und die Natur wird es Ihnen danken. Im Sommer lagern da immer ganze Gruppen auf der Wiese. Familienfreunde mit ihren Decken, Kinder spielen, Hunde auch. Im Herbst ist das Gras löchrig geworden, viel nackte Erde ist zu sehen. Aber jetzt, im Frühling, stehen da, immer wenn ich vorbeikomme, kleine Gruppen von Menschen am Wegrand. Und ich komme täglich vorbei. Die meisten haben ihre Smartphones gezückt und fotografieren. Denn das kleine Rasenstück bietet ein veritables Spektakel. Blaue, weiße, gelbe Krokusse blühen wie verrückt. Einer neben dem anderen, wild durcheinander, eine wahre Pracht. Mit etwas Glück sieht und hört man erste Hummeln, Wild- und Honigbienen, und kann sie bei der Nahrungssammlung beobachten. Ein buntes, chaotisches, wunderbares Schauspiel. Und wenn dazu noch die Sonne scheint, es ist die Krokuswiese, und wer es nicht glaubt, der google mal Humboldthain Krokuswiese oder sehe auf Instagram unter dem entsprechenden Hashtag nach. Dann habt ihr den Beweis, dass es das wirklich gibt und ich es nicht etwa erfinde als Illustration für die Auferstehung. Aber nein, so naiv bin ich nicht, als dass ich das Aufblühen der Natur für einen Beweis der Auferstehung Jesu hielte. Und für so naiv halte ich auch euch keinen Moment lang, dass ihr mir oder sonst jemandem das tatsächlich abnehmen würdet. Die Krokuswiese am Humboldthain ist schön, aber sie ist keine Illustration von Ostern. Der Kreislauf der Natur von Werden und Vergehen hat nichts zu tun mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auch wenn die Kirche schon immer gut war darin, heidnische Kulte oder kosmische Läufe sich anzuverwandeln, sie umzudeuten. Ostern ist kein Fest des Wiederauflebens natürlicher Lebenskraft. Und auch wenn sie als Osterdeko nicht wegzudenken sind, Hasen und Eier haben mit der Auferstehung Jesu nichts zu tun. Das sollte doch jedem und jeder, der auch nur einen Moment lang nüchtern nachdenkt, sofort klar sein. Nein, es geht mir nicht um die Krokusse, die, ganz nebenbei erwähnt, jedes Jahr immer wieder neu gesteckt werden müssen, weil sonst die Blütenpracht nach ein paar Jahreszyklen vorbei wäre. Es geht mir vielmehr um die Passantinnen, die Spaziergänger, die voller Staunen ihre Handykameras draufhalten. Als könnten sie es gar nicht glauben, zu welcher Prachtentfaltung die Natur mitten in der Stadt fähig ist. Als könnten sie einer lebendigen Schilderung ihrer Eindrücke durch ein Foto irgendetwas hinzufügen, eine Art von Beweis dafür, dass es das wirklich gibt. Denn was nicht fotografiert ist, das hat ja wohl nicht stattgefunden. Wovon es keine Fotos gibt, ist inexistent. Oder sagen wir es genauer: Es ist egal, ob etwas stattgefunden hat oder nicht, wenn es davon keine Spuren im Internet gibt. Weil das, was nicht gesehen wird, keine Rolle spielt. Deshalb mache ich nicht nur ein Foto von meinem Burger zum Mittagessen, sondern ich poste dieses Foto auch gleich noch auf meinem Social-Media-Kanal. Deshalb fotografiere ich die Krokuswiese und lade das Foto hoch. Ich war dabei. Und so sieht es aus. Liebe Schwestern und Brüder, ein bisschen kommt es mir so vor, als halte der Lukas-Evangelist mit dem Text, der uns heute zur Predigt verhelfen soll, so etwas wie eine antike Handykamera auf das Auferstehungsgeheimnis. Moment, bitte, klick. Halt mal still, klick. Und jetzt noch ein wenig drehen, klick. Ja, gut so. Und hochladen. Gerade eben haben die Emmaus-Jünger den Elfen von ihrer Begegnung mit Jesus erzählt. Eine Begegnung übrigens, die ganz ohne Beweisfotos, will sagen ohne drastische Realitätserweise des Auferstandenen auskam und für die Emmaus-Jünger trotzdem so glaubwürdig war, dass ihr Herz brannte, dass sie sofort zurück nach Jerusalem laufen mussten, um den anderen davon zu erzählen, wie sie ihn bei Brot und Wein erkannt haben, noch ganz außer Atem vom langen, schnellen Laufen. Und plötzlich ist Jesus wieder da, mitten im Raum, gerade so, wie er in Emmaus verschwand. Für die anderen, trotz der Berichte der Frauen vom leeren Grab und obwohl Petrus dieses mit eigenen Augen bereits besichtigt hat, trotz der Berichte der Frauen von ihrer Begegnung mit dem Engel und obwohl der verkündet hat, Jesus sei auferstanden, ja, trotz der beiden Berichte der Emmaus-Jünger und obwohl diese erzählen konnten, wie sie Jesus selbst beherbergt haben, für die, die nicht dabei waren, war diese Erscheinung ein Schock. Sie glauben, ein Gespenst zu sehen. Geister gehen und kommen durch Wände. Aber nein, dieser Geist hat Fleisch und Knochen. Es muss ein lebendiger Mensch sein. Klick. Aber Jesus? Jesus ist an Händen und Füßen ans Kreuz genagelt worden und dort elend verreckt. Aber nein, Hände und Füße dieses Lebendigen zeigen die Wundmale der Kreuzigung. Es muss also Jesus sein. Klick. Und dann demonstriert Jesus seine Fähigkeit zu essen und zu trinken. Weder Engel noch andere Geistwesen essen und trinken, das weiß jeder. Es muss sich also leibhaftig um Jesus handeln, klick. Was so fotografierbar ist, muss wirklich sein. Und jetzt endlich glauben's die Elf. Liebe Gemeinde, wenn euch dieser Fotobeweis ebenfalls überzeugt von der Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu von den Toten, dann will ich der Letzte sein, der euch diese Überzeugung madig macht. Dann seid ihr in guter Gesellschaft. Für den Lukas-Evangelisten selbst, der sein Evangelium mit diesen Selfies beendet, es folgt nur noch eine kurze Notiz über die Himmelfahrt Jesu, ist es eben auch gar kein Wunder, dass der Auferstandene aus dünner Luft apparieren, Fleisch und Knochen vorweisen und gebratenen Fisch verzehren kann. Natürlich kann er das, wenn Gottes Schöpfermacht selbst in ihm waltet. Wer das schon einmal erlebt hat auf dem See, als er Wind und Wellen zum Schweigen bringt, vor dem Tor von Jericho, wo er den Blinden heilt, in der Nähe von Gerasa, als er eine Legion unreiner Geister in Schweine fahren lässt, wer das gesehen hat, wird vom Jünger zum Apostel. Ohne Tür ins Haus zu fallen, seine Stigmata zu zeigen und eine Fischmahlzeit einzunehmen, sind nur die letzten Puzzlestücke im Beweisbild der wirklichen Auferstehung Jesu. Und so endet die Geschichte seines Lebens, Sterbens und Auferstehens. Und es beginnt die Geschichte der Auslegung seines Lebens und Sterbens und Auferstehens. So endet das Evangelium nach Lukas und so beginnt die Apostelgeschichte des Lukas. Wer aber, und vielleicht jetzt erst recht, hier seine Zweifel hat und anmeldet, den mag ich nicht tadeln. So wenig wie Jesus die Jünger tadelt, die zuerst nicht glauben, dann erschrecken und schließlich Beweisfotos brauchen, bevor sie begreifen. Wer durch die Schule historischer Plausibilitäten und empirischer Wahrscheinlichkeiten gegangen ist, für den mag getrost mit dem Schleier des Geheimnisses umhüllt bleiben, was für den Evangelisten gerade offensichtlich ist. Wer verstanden hat, dass nicht jede Wahrheit historisch ist, wird ja auch glauben dürfen. Und wer schon selbst erfahren hat, dass Empirie im konkreten Fall nicht unbedingt zum Leben hilft, wird womöglich trotzdem glauben wollen. Wir wissen ja, nicht alles, was es gibt, ist fotografierbar. Ein Kuss, ja. Liebe, nicht. Eine Trikolore auf den Barrikaden geschwenkt, ja. Freiheit, nicht. Und umgekehrt hat nicht alles, von dem es Fotos gibt, tatsächlich stattgefunden. Die Landung von Apollo 11 auf dem Mond, wahrscheinlich schon. Die Landung von Aliens in der Area 51 in Nevada, wahrscheinlich nicht. Wer von dieser erkenntnistheoretischen Unschärferelation verwirrt ist, den mag ich nicht tadeln, so wenig wie Jesus die Jünger tadelt, im Gegenteil. Ich möchte ihr sagen, genau, ich stimme dir zu. Es gibt Lügen, deren Wahrheit bewiesen scheint und es gibt Wahrheiten, die nicht zu beweisen sind. Nur, warum sollte dich das vom Glauben abhalten? Menschen am Wegrand fotografieren eine Blumenwiese. Sie sind fasziniert. Sie möchten diese Faszination teilen und deshalb laden sie ihre Bilder ins Netz. Das ist es. Darauf kommt es an. Und noch mehr kommt es darauf an, dass ich selber hingehe, mir die Krokusse und Hummeln und die Frühlingssonne ansehe, die Kamera weglege und mich von dieser prallen Schönheit selbst anstecken lasse. Wenn es sowas wie einen Beweis für die Auferstehung Jesu von den Toten geben sollte, dann wäre es dieser, die Menschen, die an die Auferstehung glauben, die sich von ihr bewegen lassen, zur Auferstehung mitten im Leben. Wenn niemand von Ostern erzählt hätte, wäre es gleichgültig, ob Ostern stattgefunden hat oder nicht. Aber weil die Frauen am Ostermorgen nicht geschwiegen haben, ist das Grab Jesu nicht mehr voll, sondern leer. Und weil die beiden Emmausjünger den anderen von ihren brennenden Herzen erzählt haben, konnten die Feuer fangen. Und weil Lukas und Matthäus und Johannes und Markus ihre Evangelien geschrieben haben, können wir bis heute von Jesus lesen, von seinen Worten und Taten und seinem Geschick. Aber wenn wir nicht an ihn glaubten, dann wäre es tatsächlich egal, ob er auferstanden ist oder nicht. Real wird die Auferstehung Jesu von den Toten seit jeher in den Konsequenzen, die sie für die Glaubenden und durch sie für die Welt hat. Für mich ist die Auferstehung Jesu jeden Morgen ein Grund, wieder aufzustehen und es mit dem Leben aufzunehmen, Neuanfänge zu suchen und zu ermöglichen. Der Herr ist auferstanden. Das ist der Grund, Jesus zu begegnen in den Gesichtern meiner Nachbarn, die mir oft so fremd sind, Anonymität zu überwinden, Gäste einzuladen und Gemeinschaft aufzubauen. Der Herr ist auferstanden. Und das ist der Grund für die Möglichkeit von Frieden, einzutreten in einer Welt, in der wir uns an den Krieg als Mittel der Politik wieder zu gewöhnen scheinen. Die Fremden zu schützen, die Lügen zu benennen, den mir möglichen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. All das zu verstehen, was in der Schrift von ihm und durch ihn gesagt ist. Der Herr ist auferstanden. So, liebe Gemeinde, wird Ostern wahr. Damals und seit damals in jedem Jahr. Möge es also auch weiter Ostern werden, an vielen Orten, in vielen Herzen, auch bei uns, hier in Berlin, 2026. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.